Hallo Nico.
Hallo Maigi.
Wir hätten beinahe hier jetzt wieder so ein Ding, wo wir als Charaktere über ein Solo-Abenteuer reden, das einer von uns beiden gespielt hat. Das ist es aber nicht, es ist ein Spielbericht und du kannst mir erklären, warum.
Hörspiel nennt man das Ding,
das Ding.
Ich, dass wir,
ja. So ein Ding
unser
machen
Konzept
wir manchmal.
Ist ja, dass wir, das haben wir bisher viermal gemacht, aus einem LARP, wo einer von uns war, oder einem Solo-Abenteuer, was einer von uns gespielt hat, eine In-Game-Erzählung machen. Also dann ist einer zum Beispiel, Maigi, die Polizeipsychologin, die mich in Character fragt, wie ist es denn gekommen, dass diese ganze Stadt abgebrannt ist und wieso sind sie jetzt noch hier? Und dann erzähle ich das Solo-Abenteuer nach. Oder Maigi ruft bei mir am Radiosender an und erzählt mir, wie das Lab war, auf dem sie war, weil sie mir erklärt, dass sie Vampirin ist, was sie natürlich nicht verraten darf, aber glaubt eher keiner. Und das kam bei euch ziemlich gut an und deswegen versuchen wir immer wieder neue Themen dafür zu finden. Und ich habe jetzt schon einen ganzen Stapel Solo-Abenteuer durchgearbeitet, um mehr Stoff dafür aufzutreiben. Und ich bin die letzten Wochen und Monate damit gescheitert, ehrlich gesagt. Immer wenn ich was Neues probiere, merke ich ganz schnell oder nach der Hälfte ungefähr, das wird sich dafür nicht eignen. Das ist zu dünn. Und damit meine ich nicht, es hat zu wenig Seiten, sondern es hat zu wenig Plot. Und darum geht es heute jetzt auch. Wir haben uns die drei von den Solo-Abenteuern oder Abenteuerspielebüchern, die es für das Mittelerde-Rollenspiel gab in den 90ern und 80ern, besorgt. Eins davon haben wir direkt im Livestream gespielt. Maigi hat es mir geleitet in den Minen von Moria.
Ja.
Das war unser Weihnachts nicht Geschenk, es war ein Weihnachtsvideo einfach.
Unsere Weihnachtssendung. Ja. Und ich fand tatsächlich in den Minen von Moria ziemlich unterhaltsam.
Das wäre viel besser gewesen als Hörspiel, weil es linear ist und viel passiert. Die anderen beiden, die ich gespielt habe, sind Verrat in Helms Klamm und ein Spion in Isengard. Zuerst habe ich mir Helms Klamm angeschaut und habe gemerkt, dass das sehr modular ist. Je nachdem, wie du dich am Anfang entscheidest, da ist ein Verräter, ja. Verfolgst du ihn oder
ist
verfolgst
man
du seinen?
Der Verräter? Nein,
nein, nein, nein, nein. Man verfolgt ihn. Man ist selber einer von den Rohirrim und oder von den Eolingas und verfolgt den Verräter entweder oder verfolgt dessen Kontaktperson. Je nachdem, was man macht, verzweigt das Abenteuer sich. Ich glaube, drei verschiedene große Dinge können passieren und am Ende ist man eventuell Teil der Belagerung. Aber ja, das hat sehr wenig Substanz. Ich will es auch nicht spoilern, falls noch jemand spielen möchte. Und vor allem hatte es nichts, was man nicht, oder wenig, was man nicht eher aus den Filmen schon kennt.
Also da gibt es einen Verräter in Helms Klamm. Und jetzt gibt es einen Spion in Isengard. Und bei dem einen jagt man den Verräter, aber hier ist man der Spion.
Hier ist man der Spion, genau. Mhm. Jetzt sind wir bei einem Spion in Isengard. Das ist ja mein dritter Versuch gewesen, sozusagen, für so einen Hörbuchkandidaten, Hörspielkandidaten. Es ist ein Solo-Abenteuer mit... Nein, da sind ja keine Seitenzahlen drin. Mit einigen Seiten. Und um die 500 Abschnitten. Wobei, das stimmt nicht, ne? Diese Mittelerde-Nummerierung ist völlig kaputt. Das fängt nämlich bei Abschnitt 100 an.
Ja, dann komme ich auch leicht auf 500.
Um die 400 Abschnitte. Ich kann ja mal den Klappentext vorlesen. Mhm. Ich habe dann halt gemerkt, okay, daraus können wir auch kein Hörspiel machen. Aber wir können zumindest einen Spielbericht machen, damit ich euch ein bisschen schildere, wie sich diese Spiele gespielt haben. Und ich war von dem Helms Klamm Abenteuer jetzt nicht enttäuscht, aber es ist halt sehr basic. Ich kann wenig dazu sagen, außer es ist halt ganz traditionell ein Solo-Abenteuer. Das hier, Spion in Isengard, ist fast schon experimentell. Ich habe sowas noch nie gesehen, so eine Art Solo-Abenteuer. Der Klappentext sagt, weißt du was, du kannst den Klappentext vorlesen,
ich
erzähle sonst ja alles.
Unter dem Ausläufer des Gebirges innerhalb des Zauberertals hatte seit unzähligen Jahren jene Stätte gestanden, die die Menschen Isengard nannten. Teilweise war sie geschaffen worden, als das Gebirge entstand, doch mächtige Anlagen hatten die Menschen von Westernis dort einst errichtet und Saruman hatte lange dort gelebt und war nicht müßig gewesen. Das ist direkt ein Zitat aus Die zwei Türme.
Ja.
Ein Spion in Isengard. Dir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit Orks im Orthanc ein- und auszugehen scheinen und du konntest Meister Saruman beobachten, wie er vor dem Palantir saß und mit triumphierenden Blicken das Geschehen auf dem Schlachtfeld verfolgte. Hat Saruman sich mit Sauron, dem dunklen Herrscher von Mordor, verbündet? In diesem Solo-Abenteuer spielst du den Zauberlehrling Sarumans. Kannst du dem Weißen Rat rechtzeitig von dieser Gefahr berichten? Ich wusste nicht, dass man Lehrling sein kann als Zauberer. Ich dachte, die sind einfach so, wie sie sind.
Ich glaube, das ist hier ein bisschen fehlübersetzt. Man ist ein Assistent, ein Praktikant, ein Hiwi von Saruman. Das heißt nicht, dass man dadurch selber zum Zauberer wird. Man geht ihm einfach zur Hand.
Aber schön finde ich auch, hier sind überall Orks. Und er schaut in seinen Palantir sich Schlachten an und freut sich für die falsche Seite. Könnte Saruman zum Feind übergelaufen sein?
Und das ist wie bei den anderen Mittelerde-Solos. Man kann das entweder mit den Mers-Regeln spielen oder mit den vereinfachten Quest-Regeln. Es sind für diese vereinfachten Regeln zwei Charakterblätter hinten drin. Man kann selber seinen erwürfeln. Oder man kann den vorgefertigten Charakter namens Rana spielen. Mhm. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was da so wie der Charakterbogen so aussieht. Er hat keine Zaubersprüche, ja, obwohl er Zauberlehrling ist, weil das die allerwenigsten Charaktere hier haben. Er hat Stärke 8, Geschicklichkeit 4, Intelligenz 12, Ausdauer 36. Und er ist ein mieser Fernkämpfer, ein okayer Nahkämpfer, kein guter Läufer und er hat einigermaßen gute Wahrnehmung, Täuschung, Allgemeines und Magie hat er plus 2, was natürlich einen Gesamtbonus von plus 4 ergibt, wie wir alle wissen. Das heißt, man sollte sich dann doch überlegen, was man mit dieser Figur macht und ob man sie überhaupt in Kämpfe schicken möchte. Und davon gibt es ein paar.
Mhm. Was ist jetzt das Innovative daran?
Das Ganze fängt damit an, dass uns die Vorgeschichte erklärt von Rana oder wer auch immer man ist. Man wurde als Weise zu Ort nach Isengard gegeben mit vielen anderen Weisen aus der Gegend. Hügelmenschen und Eolingas und sonst was. Und man wurde aber dann nicht, wie die meisten Weisen von den Hügelmenschen irgendwo hingebracht und nie wieder gesehen. Keiner weiß, mit denen, da reden wir nicht drüber, was mit denen passiert. Das sind auch Dinge, die man im Film nicht darstellt. Ne? Sondern man wurde offenbar als etwas Besonderes erkannt und ist jetzt einer der Lehrlinge, es sind mehrere, wird gesagt, in Orthanc. Und wie auf dem Klappentext schon stand, wird man misstrauisch wegen der ganzen Orks. Und dass Saruman sich immer wieder einsperrt und mit seinem Palantir redet und von Ring der Macht besessen ist und hat deswegen schon zu Anfang des Abenteuers einen Brief geschrieben und einen Boten nach Orthanc bestellt von Lorien. Man möchte mit sich mit einem Elben treffen, der einen da rausholen soll. Und das heißt, man hat jetzt 10 Tage Zeit, bis der Elb da ankommt. Man kann selber entscheiden, wo man sich mit ihm trifft. Es gibt 3 mögliche Treffpunkte an Toren der Festung. An der Brücke über den Isen oder an einem verfallenen Bauernhof irgendwo auf dem Gelände. Das kann man selber entscheiden. Und dann heißt es, so, und jetzt musst du 10 Tage warten. Nachdem du 9 Tage gewartet hast, ist dir eingefallen, du musst ein paar Beweise sammeln. Du hast jetzt noch 1 Tag Zeit, diese Beweise zu sammeln und dann musst du am Treffpunkt sein. Ja?
Okay.
Es wird auch gesagt, du sammelst die vorher nicht, weil du nicht auffallen willst. Du verhältst dich unauffällig. Und dann sagt es, so, und du bist jetzt in deinem Zimmer in Raum W14. Und lies da bitte weiter. Und dann schlage ich Raum W14 auf. Also es hat ganz normale Abschnitte, die einfach von 100 bis 400 irgendwas betitelt sind. Und dann hat es welche, die T1, T2, V12. Das ist etwas wirr. Aber W14 ist dann, heißt, es ist dein Raum. Dann lese ich meinen Raum. Bei diesem durchaus vertrauten Raum handelt es sich natürlich um dein eigenes Zimmer, steht hier. Dein Zuhause in den letzten Jahren. Die Fenster gehen nach Osten und Norden hinaus. Oft hast du schon in den tiefen Fensternischen gesessen. Und da ist direkt ein Tippfehler. Das hat sehr viele Tippfehler, ist mir auch gefallen. Oh. Wirklich viele. Und hinausgestarrt über die Mauer von Isengard und dabei an die Küste und das Meer gedacht. Was mag wohl hinter dem Meer liegen? Dein Zimmer ist groß und bequem. Und wenn es auch im Vergleich zu den übrigen Räumen Orthancs einfach möbliert ist, würden es die meisten als luxuriös empfinden. Schon vor langer Zeit hast du jeden Winkel und jeden Stein deines Zimmers genau erforscht, ohne jedoch etwas Geheimnisvolles oder besonders Interessantes zu entdecken. Du kannst beliebig viele Stunden oder Tage hier verbringen, solange man nicht nach dir sucht. Dann beträgt die Zeit, die du hier aufhalten kannst, 5 Minuten. Geh weiter. Und er sagt, wie gesagt, das ist ein Zeitlimit, ne?
Okay.
Jeder Abschnitt hat ist mit Zeit markiert, Zeit 5, Zeit 15 und das musst du dir aufschreiben und wenn du dann halt zu viel Zeit aufgesammelt hast, dann kann es sein, dass du zu spät am Treffpunkt erscheinst oder zu früh. Je nachdem, wie viel du rumläufst oder was du alles machst. Okay. Und da hast natürlich dann den Druck, habe ich jetzt genug Hinweise, kann ich jetzt schon gehen oder muss ich erst alles absuchen? Also du musst abwägen, Zeit und Menge der Hinweise. Und dann steht hier, geh weiter. Da steht nicht, wo. Ne, normalerweise lies weiter bei Abschnitt so und so. Hier, geh weiter. Okay, ich weiß aber nicht, wo. Das Spiel erklärt mir das auch nicht. Ich blätter in den Einband. Hier ist eine Karte von Isengard und der Umgebung. Mhm. Da sieht man sehr schön die Ringanlage, den Turm, den Wald, den Fluss. Und ich sehe hier Hexfelder von 12H bis 1A. Ist hier alles durchnummeriert schön. Aber der Turm nicht. Also ich sehe die inneren Räume des Turms nicht.
Ja, da steht nur Orkhang. Ja.
Fehlt hier was? Und ich habe das Buch ausgeliehen bekommen und die Besitzerin meinte auch, ich habe das nicht verstanden, da fehlt irgendwie was. Also habe ich gegoogelt und habe dann gesehen, dass in der englischen Ausgabe noch eine Karte des Turms von Orthanc in all seinen Stockwerken beiliegt, die hier offensichtlich vergessen wurde.
Wie kann man das?
Ich habe dir schon
gesagt, es
sind wahnsinnig viele Tippfehler. Also es ist ein bisschen lieblos. Und es gab ja auch mehrere Auflagen von denen. Es gab ja rechtliche Probleme, deswegen haben die in zwei verschiedenen Versionen gemacht. Mhm. Vielleicht wurde es in der zweiten oder ersten Auflage vergessen. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Karte aber auch nur auf Englisch gefunden. Vielleicht lag sie aber auch noch lose bei und die fehlt hier. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich dann mit der Online-Karte weiterarbeiten. Und da hast du dann dein Zimmer auf der Karte mit W13, mhm. Nachbarraum W14, Treppenhaus S11 oder so. Und dann kannst du anhand dieser Karte manövrieren. Und dann auch irgendwann den Turm verlassen und dann gehst du über diese Hexfeldkarte und immer dann schaust du halt, was ist, passiert mir jetzt auf 8F, liest bei 8F, das ist vorne im Heft und dann steht da eine Beschreibung und geh weiter. Und wenn da nicht geh weiter steht, dann ist da ein Problem. Und dann sagt es, bevor du weitergehen kannst, liest bei Abschnitt 249 oder sowas. Mhm. Und dann musst du dich halt mit dem Problem auseinandersetzen und dann entweder weitergehen oder fliehen oder sterben, je nachdem. Ja? Und das habe ich... Vielleicht habt ihr das anders erlebt, aber ich habe das noch in keinem Solo-Abenteuer so gesehen, dass du quasi eine Sandbox hast. Und diese komplette Freiheit, in jede Richtung zu gehen und dir selber zu überlegen, welche Route nehme ich jetzt, um diesen Turm zu entfliehen oder um diesen Turm zu erforschen, das fand ich fantastisch.
Ja, also vor allen Dingen, dass man wirklich von Anfang an eine Karte hat, auf der man sehen kann, wo es hingeht. Ansonsten, selbst wenn so ein Solo-Abenteuer freier ist oder so ein Choose-Your-Own-Adventure-Dings und verschiedene Pfade hat, muss man ja in der Regel sich selber eine Karte anlegen aus den Verzweigungen. Aber hier hat man die Karte und daraus ergibt sich dann, wo du liest. Das finde ich,
genau.
Find ich deutlich übersichtlicher.
Das einzige Problem ist, dadurch ist es halt extrem offen und es kann sehr, sehr kurz sein. Du kannst theoretisch sagen, ich nehme einen Hinweis im Turm mit, dann gehe ich sofort dahin, wo der Elb auf mich wartet, weil ich den Treffpunkt schlau gesetzt habe. Ich habe ihn an die Brücke gesetzt, mhm. also so mittelweit weg. Und dann führt der Elb dich nach Lorien und das Spiel ist vorbei. Und gerade gesagt, danke für diese Information. Ich werde Saruman jetzt im Auge behalten.
Mhm.
Und ich muss zugeben, ich habe das jetzt nicht ausgewürfelt. Diese Mittelerde-Rollenspiele, das hast du ja auch schon gesehen, als wir Moria gespielt haben, die haben ja den Mechanismus, dass immer, wenn irgendwas passiert, du einfach eine Zahl ermitteln sollst und dann ist hoch gut und niedrig schlecht. Und ich habe dann meistens einfach gesagt, ich lese bei hoch weiter, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und dann habe ich zwischendurch geschaut, okay, was wäre passiert, wenn ich schlecht gehabt hätte? Ich probiere dann verschiedene Wege aus. Aber wenn du ein bisschen Glück hast, dann kannst du das in ganz wenigen Abschnitten in 20, 30 Minuten durchspielen. Vor allem, wenn du durchschaut hast, dass wenn bei den Texten keine Verlinkung steht, also bei den Hexfeldtexten, ja, wo du einfach die Beschreibung des Hexfeldes liest, dann musst du es gar nicht lesen. Ja? Also dann kannst du natürlich den Fluff lesen, aber da steht halt dann wirklich nur Fluff und es wird da keine Gameplay stattfinden, sondern du kannst einfach weitergehen. Mhm. Nächstes Feld, nächstes Feld, nächstes Feld. Ah, ich bin zu Hause. Und wenn du den Weg dann einigermaßen schlau wählst, das wäre halt, du musst dich auf jeden Fall aus dem Tor rausmogeln irgendwie, da musst du halt dann bluffen oder kämpfen, je nachdem, aber das ist dann halt ein Kampf. Und dann kann es sein, dass du keinem weiteren Ork begegnest auf dem Weg. Wenn du halt nicht der Straße folgst, sondern halt dich ins Dickicht schlägst. Kannst auch Pech haben und auf der Suche nach dem Elb Saruman im Wald begegnen. Also wenn du wirklich Pech hast, triffst du Saruman irgendwie 3-4 Mal in jedem dritten Raum. Ja,
hängt wo er ist dann, der denn überall?
Der ist sehr schnell für sein Alter.
Ja,
ist ja auch okay, ist ja ein Engel. Ne? Und der hat ja bestimmt bessere Möglichkeiten, sich fortzubewegen, keine Ahnung. Also da triffst du ihn einmal in seinem Studierzimmer und dann meinte, hey, ich habe gerade einen Ring der Macht erschaffen, probier den mal an. Und dann bist du sein Versuchskaninchen. Aber du kannst auch in seiner Schatzkammer Ausrüstungsgegenstände finden und ein Kettenhemd und du kannst in den Palantir gucken und dann kurz mit Sauren reden. Und je nachdem, wie gut du in Magie bist, kannst du dich wieder losreißen oder auch nicht. Du kannst Geheimräume finden, ihn ausspionieren. Du kannst dich mit anderen Lehrlingen oder Orks ganz kurz unterhalten, bevor du dann doch mit ihnen kämpfen musst. Du kannst einen Geheimgang nach draußen finden, du kannst zwischendurch überwältigt und in den Kerker gesperrt werden, dich dann wieder befreien. Es kann sehr viel passieren oder halt auch gar nichts.
Hm.
Und ich habe es jetzt halt mehrfach geguckt, wo sind die Punkte, wo es spannend wird. Du findest auch noch andere alte Ruinen und einen Sarkophag, aus dem deine Mumie aufersteht, wenn du sie beklaust, irgendwo auf dem Gelände. Es gibt genug zu entdecken. Aber wenn du einfach mal logisch vorgehst, hast du kein sehr spannendes Abenteuer. Es reicht nämlich, wenn du einen Hinweis mitbringst. Du kannst aber irgendwie 5 oder 6 sammeln. Und einen Kompass kannst du noch sammeln, dann verirrst du dich nicht. Sonst kann es sein, dass du auf manchen Hexfeldern nicht beliebig weitergehen kannst. Dann heißt es, okay, hast du einen Kompass? Also hast du Hinweis D? Mhm. Dann geh so weiter, wie du willst. Wenn nicht, ist das hier verwirrendes Gelände. Dann musst du zufällig ermitteln, wo du weitergehst. Insgesamt fand ich das wirklich spannend. Also es ist eine völlig andere Herangehensweise an Solo-Abenteuer. Es ist schön geschrieben, gut übersetzt, bis auf die ganzen Tippfehler.
Und die fehlende Karte.
Ja, aber es ist halt ein plottechnisch sehr, sehr dünnes Abenteuer.
Und, also
ja.
Macht Spaß zu spielen, aber nicht nachzuerzählen.
Also ich würde nicht mal sagen, dass es mir so Spaß gemacht hat, das zu spielen, weil die Mechanik halt so durchschaubar ist. Aber ich fand es faszinierend. Mhm. Also die Mechanik selber, so, sie hat halt ihre Schwächen, weil du extrem leicht mogeln kannst. Naja, du kannst ja dann sagen, okay, dann weiß ich ja, wenn ich vorher festlege, dieser Abschnitt ist mein Treffpunkt, dann gehe ich jetzt einfach dahin. Aber du kannst ja in jedem Solo-Abenteuer prinzipiell leicht mogeln. Mhm. Hier ist es noch eine Stufe einfacher. Aber ich überlege halt schon, ob man das klauen kann für eigene Konzepte in der Zukunft.
Ja.
Also wenn man dann nicht vergisst, die Karte beizulegen.
Ja, okay, das können wir auf jeden Fall als Lehre mitnehmen. Nicht vergessen, die Karte mit abzudrucken, wenn sie entscheidend dafür ist, dass das Buch funktioniert. Aber klar, lass uns Dinge klauen. Es gibt einen Unterschied, ob man sich inspirieren lässt oder direkt Texte klaut. Ja, also wir sind hier in einem Spektrum des Verwerflichen.
Das Spektrum des Verwerflichen, schön.
Das Spektrum des Verwerflichen, ist das dann der letzte Band von die Pyramide des Bösen, der Würfel, des Grauens? Das Spektrum des Verwerflichen.
Spektrum ist auch ein schönes Wort. Mhm. Das von 1990 und das sieht man natürlich vor allem an den Illustrationen. Die sind halt schon sehr altmodisch, aber ich mag sie. Also es ist die Art altmodisch,
ja,
die bei mir funktioniert. Das sind jetzt nicht viele Illus und sie sind auch oft nicht sehr aussagekräftig. Und
ich habe jetzt schon zweimal die gleiche Brücke,
das gleiche Buch, der gleiche Zauberer, die gleichen Orks. Also so richtig viel Geld wurde da nicht reingesteckt. Aber man merkt halt auch, dass der Autor schon tief drin war. Mhm. Also ich habe hier wieder ein paar Dinge gelernt über Mittelerde, die ich eigentlich hätte wissen müssen, die ich aber wieder vergessen habe. Zum Beispiel, dass Fëanor de Palantir erschaffen hat. Das hatte ich zwischendurch einfach.
Stimmt, das hast du mir gestern spät noch als Quizfrage gestellt. Weißt du noch, wer die Palantir erschaffen hat? Fëanor, ja, gut. Ist der übliche Verdächtige.
Das Buch ist übrigens, und das möchte ich jetzt einfach nur, weil es mich amüsiert hat, erwähnen, von einem Terry K. Amthor. Also wirklich Amthor, genauso geschrieben wie Philipp Amthor. Philipp, ne?
Ja. Ja.
Jetzt stelle ich mir immer vor, dass das hier so ein Alfred E. Neumann-Verschnitt geschrieben hat in den 80ern. Und naja. Ich weiß nicht, wann das Original erschienen ist. Die deutsche Version ist 1990. Und diese Ausgabe von 96. Also gar nicht so alt, ne? Sagen wir mal so. DSA war optisch damals schon ein bisschen weiter, 96.
Ja.
Ah, nee, entschuldige, 1990 ist die Originalversion und 96 ist die deutsche Übersetzung.
Ah, okay. Also dann ist es schon wirklich ein bisschen sehr altbacken in der Aufmachung. Aber gut, vielen Dank auf jeden Fall für den Spielbericht. Und ich finde es durchaus gut, auch mal zu zeigen, für jedes Solo-Abenteuer oder jeden LARP, aus dem wir ein Hörspiel machen können, liest Nico halt mehrere Solo-Abenteuer.
Mhm.
Oder ich bin auf einer Veranstaltung, die sich dann nicht dafür eignet.
Ja, auf so vielen LARPs bist du ja jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass deine anderen Vampire-LARP-Erfahrungen noch ein paar solche Radio-Interviews hervorrufen. Ansonsten, vielleicht schaust du ja mal in den Spion von Isengard rein und vielleicht kannst du ja noch was rausziehen an Mechanismen.
Schauen wir mal.
Ich würde sagen, es war eine kurze Folge, aber das ist ja auch nur so ein Bonus-Ding gewesen und das war's dann für heute und wir melden uns dann hoffentlich mit einem Hörspiel wieder. Ich habe hier noch die Jagd nach dem Schwertkönig liegen. Wir haben lange überlegt, ob sich das dafür eignet. Ich denke, wir probieren es mal und wenn es nicht klappt, werdet ihr es auch erfahren. Oder wir zeigen euch die gescheiterte Version.
Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.